Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Daniel.
Hallo Philipp.
Ich begrüße dich zu Heldendumm, zur 100. Folge Heldendumm. Hast du dein Ornat angelegt für den heutigen Tag?
Mein was?
Ich dachte, du kommst hier mit so einem schönen, kommst im Anzug.
Mein Körper ist mein Anzug.
Gut, dass du dann nicht im Anzug gekommen bist. Herzlich willkommen. Heute werden wir um die Welt reisen, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Und deshalb möchte ich auch ganz schnell auf ein neues Feature hinweisen, das du gebaut hast, muss man ja ehrlicherweise sagen, auf unseren Flieger. Flieger.heldendumm.de. Da möchte ich dich gerne hinleiten und auch euch, wenn ihr zuhört, ihr könnt auch gerne auf flieger.heldendumm.de quasi unsere Reiseroute miterleben, denn wir haben heute eine sehr große Anzahl an Stationen, die wir gemeinsam abarbeiten. Und packt ihr doch schon mal das Indiana Jones Theme auf Wiedervorlage.
Es ist vorbereitet tatsächlich. Es ist vorbereitet. Als du mir gesagt hast, wir brauchen einen Flieger, dann war das Thema quasi schon dauerhaft in Dauerschleife im Kopf.
Also ich bin die Strecke über den Flieger jetzt schon mal abgeflogen mit Indiana Jones Theme im Hintergrund. Es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Man bekommt einen gewissen Vibe. Und außerdem nähern wir uns heute auch nochmal popkulturellen Ikonen, die es mit Indiana Jones durchaus aufnehmen können.
Ah ja, ich bin gespannt.
Aber legen wir erstmal mit der Geschichte los. Und zwar gehen wir in das Jahr 1878.
Das ist ein bisschen her.
1878, da wirst du geboren, mein lieber Richard.
Puh, Glück gehabt.
Nicht die gleiche Story.
Nicht die gleiche Story. Und wir wären bei mir auch 20 Jahre früher dran. Aber also 1800 schon gesagt, das war ich ein bisschen, hui. Ich habe wirklich hier den Karanzebisch-Effekt erwartet irgendwie heute.
Glück gehabt. 1878, dein Name ist Richard und du hast das ganz Große losgezogen, bei der Geburt schon, denn du bist der Sohn eines sehr reichen Bankiers und zwar der Sohn von Daniel Meinertshagen dem VI.
Meinertshagen? Es ist im Sauerland.
Das ist richtig, wobei anders geschrieben.
Ach, schade.
Hier dein Name mit TZ, die Stadt mit ohne, also nur mit Z.
Verstehe.
Aber ja, tatsächlich deutsche Vorfahren in dieser Bankiersfamilie und dein Vater eben Daniel Meinertshagen der VI, der ist nicht adelig, aber der hat einfach einen Familienstammbaum, wo die erstgeborenen Söhne alle Daniel heißen und die muss man ja irgendwie auseinanderhalten können und er ist halt der VI. Jetzt ist die Frage, warum heißt du nicht auch Daniel?
I am a dick.
Ganz genau. Du bist einfach nicht der Erstgeborene. Das ist die Antwort. Du bist der zweitgeborene Sohn. Der Erste heißt natürlich auch Daniel. Daniel Meinertshagen, der Siebte. Du hast außerdem auch noch generell ein paar Geschwister. Neun. Neben deinem Bruder 8. Also 9 Geschwister insgesamt. 10 Kinder hat die Familie Meinertshagen. Und die Familie lebt auf ihrem Familiensitz, natürlich, in Mottisfont Abbey. Also, das ist im völligen Nichts. Das ist nordwestlich von Southampton. Ungefähr zwischen Southampton und Stonehenge. Irgendwo da im Nichts. Da findet sich dieser Familiensitz.
Soweit so britisch.
Total britisch. Und ich weiß nicht, wie britisch es ist. Auf jeden Fall ein Problem, auf das wir heute auch noch häufiger stoßen werden. Die Ehe deiner Eltern geht in die Brüche, als du relativ jung bist. Und deine Geschwister und du, ihr werdet von Kindermädchen aufgezogen, aber ihr habt auch sehr viele Hausangestellte und sowas. Mhm. Also es fehlt euch an nichts, obwohl eure Eltern quasi zerstritten sind, dauerhaft.
Aber wie du schon sagtest, ne? Nicht adlig, aber trotzdem gut betucht, würde ich sagen. Ne?
Du bist Teil der besten Gesellschaft. Mhm. Und du bist auf den Ländereien, also ihr habt 800 Hektar. Die ihr mal eben so um das Haus rum habt und da spielst du ganz viel in den Wäldern, du lernst viel von den Hausangestellten und natürlich gibt es zwei Dinge, für die du dich schon von frühester Kindheit an sehr begeisterst. Was lernt ein englischer Junge aus der besten Gesellschaft schon sehr früh in seinem Leben?
Ein englischer Junge, spiele ich Polo?
Sehr gut, ja, tust du.
Ah, stark.
Ist aber nicht der Punkt.
Okay, dann weiß ich es nicht.
Du jagst.
Ah, natürlich. Ja, klar, natürlich. Macht ja auch Sinn. Vor allem, wenn man selber ein Grundstück hat und ein bisschen Hektar. und wahrscheinlich nicht nur dort.
Richtig, wobei bei 800 Hektar dauert es ein bisschen, bis man überhaupt weg ist von dem Grundstück.
Ja, ja.
nein, also du machst genau das. Du jagst und gleichzeitig hast du auch noch ein kleines Hobby, und zwar die Ornithologie.
Die Ornithologie, das sind die Vögel.
Das sind die Vögel, ganz genau. Die beobachtest du mit deinem Feldstecher.
Mhm.
Übrigens auch noch einer für die Liste, der Feldstecher.
Ist auch unser Lieblingswerkzeug.
Ja, der Feldstecher, fantastisch. Der Feldstecher könnte im Übrigen auch jemand sein, der sich nach Dorffesten gerne im irgendwo vergnügt. Egal. Machst du das alleine, das Feldstechen? Nein, das machst du nicht alleine. Du hast natürlich zwei Kumpels, und zwar zwei ältere Herren, die mit dir Vögel beobachten gehen, die durchaus bekannt sind in der Welt. Der eine ist der damals sicherlich irgendwie einflussreichste Philosoph der Welt, Herbert Spencer. Und der andere ist Charles Darwin.
Oh, ja, Grüße.
Grüße. Der hat dir sogar noch eine Pfeife geschenkt. Die behalten wir im Hinterkopf, die Pfeife. Dazu kommen wir noch.
Jedenfalls, falls ich sterben sollte, gib sie meiner Tochter.
Genau. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber im Übrigen, bekannte Persönlichkeiten liegen dir gar nicht so fern, denn deine Tante ist Beatrice Webb. Beatrice Webb, sehr bekannte und berühmte Sozialforscherin, weltbekannte Tagebücher geschrieben, verschiedene Ehrendoktorwürden, auch eigentlich ein super Charakter, aber die hat natürlich keine Scheiße gebaut. Ja, das ist das Problem. Das ist immer bei Heldentum das Problem, weshalb wir so wenig Frauen haben, die bauen zu wenig Scheiße. Also, stimmt. Falls ihr euch angesprochen fühlt, bitte macht doch mal was Lustiges.
Genau, unsere Nachfahren werden über euch sprechen.
Genau, so ist es. Oder, also, Heldentum ist ja Jahrzehnte alt, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr die sozialen Medien verfolgt habt auf dem Weg zu dieser Folge. Insofern, das wird ja in die Zukunft auch noch weitergehen. Für dich geht's jetzt aber zunächst mal ins Internat. Und zwar nach Aysgarth, das ist im Norden Englands. Mhm. Und von dort aus in ein weiteres Internat, und zwar das Fonthill-Internat. Das ist wieder im Süden Englands. Da hast du dann auch einen weiteren sehr prominenten Mitschüler, der war damals eigentlich noch nicht prominent, nämlich Winston Churchill.
Ach ja, wen man so irgendwie über drei Ecken kennt oder auch direkt.
Ja, auch dazu kommen wir noch. Also wir werden heute noch den einen oder anderen kennenlernen. Das ist im Übrigen hier jetzt absoluter historischer Klebstoff, ja. Also wir haben jetzt schon Charles Darwin und Winston Churchill durch und wir sind noch nicht mal 10 Minuten in der Folge. In jedem Fall bist du ein wirklich guter Schüler. Du überspringst auch zwei Klassen. Du bist ein guter Athlet. Also du bist wirklich jemand, wo man sagen würde, dieser Mensch kann England gut repräsentieren. Aber ist der Weg zunächst mal ein anderer. Denn du sollst ja irgendwann die Bank deines Vaters übernehmen.
Ja.
Zusammen mit deinem älteren Bruder sollt ihr die Bank führen in den nächsten Jahren, wenn dein Vater ausscheidet. Und deshalb schickt dich dein Vater erstmal mit 18 nach Deutschland, um Deutsch zu lernen, um Kontakte zu knüpfen, was man halt so tut.
Also fliegen wir Richtung Deutschland, ja?
Wir fliegen nach Köln und nach Bremen, genau genommen.
Oh, kann ich das schon in unsere Fliegerkarte quasi eintragen?
Absolut.
Das heißt, von wo nach wo am besten?
Wir fliegen von London nach Köln und nach Bremen.
Oh, das Flugzeug steht schon bereit in London, sehe ich gerade auf der Karte.
Er ist schon, hat schon Clearance.
Sehr stark, sehr stark.
Du stellst fest in Deutschland, alles cool, ich kann jetzt fließend Deutsch, meine Vorfahren kommen hierher, alles super, aber Banken langweilen mich tierisch. Geht mir tierisch auf den Sack. Da fehlt was.
Ja, kenne ich. Ja, da fehlt die Action.
Der Nervenkitzel, die Action, ja. Das fehlt. Und darauf bist du absolut aus. Du brauchst einerseits deine Phasen, wo du komplett in Ruhe Vögel beobachten kannst, aber du hast auch ein großes Verlangen nach dem Nervenkitzel. Und das hast du im Bankgeschäft einfach nicht. Gut, der eine oder andere Banker, je nachdem, mit was er da so hantiert, vielleicht schon, aber du 1895 halt nicht.
Ich würde gerade sagen, aber das große Feldstechen mit den Vögeln ist halt nicht drin, ne? In der Bank.
Genau, das ist halt so, ja. Du kannst vielleicht aus dem Fenster rausgucken, das war's aber auch. Ja, wie soll ich es sagen? Die Familie zerstreitet sich.
Ja.
Weil du willst nicht, das Problem ist folgendes. Daniel der Siebte, wir sprachen über ihn,
ja,
ist ja der älteste Sohn, soll mit dir die Bank führen. Der stirbt schon 1898 an einer Blinddarmentzündung.
Das heißt, ich trete in seine Fußstapfen.
Eigentlich. Man will es aber nicht.
Ja, und das ist dieser typische Fall, wo der Vater sagt, entweder du trittst das Erbe an oder ich enterbe dich.
Genau. Und genau das passiert. Und so ist die Bankierskohle erstmal weg. Mhm. Und für dich geht es dahin, wo ein guter englischer Mann bester athletischer Verfassung, bester geistiger Gesundheit natürlich hingeht. Und wo jeder Heldenum-Charakter irgendwann mal in seinem Leben ist. Nämlich zum Militär.
Zum Militär, genau. Habe ich ja gerade überlegt. Entweder im Militär oder Knast. Oder beides.
Oder im Militärknast.
Oder im Militärknast, genau.
Auch dazu kommen wir, glaube ich, noch. 1899 wirst du Second Lieutenant bei den Royal Fusiliers. Oder Fusiliers? Bei den Füsilieren. Diese Menschen haben nämlich ihren Sitz im Tower auf London, was cool ist. Du bist aber nicht lange da, denn es kommt zu deinem ersten Einsatz und der führt dich nach Indien. Wir fliegen also nach Indien.
Wohin genau?
Wir fliegen einfach nur nach Indien tatsächlich.
Oh ja, kann man auch eingeben.
Weil du bist da gar nicht lange, aber da kommen wir gleich zu. Und in Indien machst du Folgendes. In Indien beginnst du Tagebuch zu führen über das, was du so erlebst. Und diese Tagebücher, die du dann bis zu deinem Lebensende fast führen wirst, werden sehr erfolgreiche literarische Werke werden, auf die sich viel auch der Geschichtsschreibung über diese Zeit gestützt hat lange.
Ah, verstehe.
Allerdings werden wir das ein oder andere, was du in diesen Tagebüchern geschrieben hast, kritisch hinterfragen in dieser Folge. Denn es gibt einen Biografen, der hat mal alles, was du so da reingeschrieben hast, zusammengetragen und mal gecheckt, ob das stimmt.
Also die klassische Marco Polo-Krankheit.
Ich werde dich gleich nach ein paar Geschichten, die ich dir erzähle, immer fragen, ob das stimmt. Und du darfst dann raten, ob es stimmt oder nicht.
Ja, ich bin bereit.
Es gibt sowohl Ja als auch Neins.
Stark, finde ich gut.
Wir fangen mal mit deiner ersten Geschichte an. Die führte dich nach Kairo, was ja bekanntlich in Indien liegt.
Ich sehe schon, ja.
Du hast in Kairo nämlich ein englisches Kind aus einem Bordell gerettet und hast in Kairo an der täglichen Truppenparade mit einem Elefanten teilgenommen, der dann auch noch durchging. Stimmt das?
Also, wenn Kairo nicht in Indien wäre, dann sage ich, stimmt das. Weil ich sag mal so, es gibt Geschichten, die ich persönlich erlebt habe, wo Leute aus einem Bordell gerettet werden mussten.
Also, würdest du sagen, das ist realistisch, das kann passieren,
ja? Ich sage, das ist komplett realistisch. Also, wenn es mir passieren kann, dann kann es auch ihm passieren.
Willst du die Wahrheit wissen?
Ja, natürlich.
Ja, du bist nach Indien, hast dir da nach ganz kurzer Zeit Typhus geholt, wurdest direkt wieder zurück nach England geschickt.
Sag ich doch. Hätte ja passieren können. Also ich meine ganz ehrlich, das ist ja, du fährst irgendwo hin und du bist der Einzige, der da war von deinen Bekannten. Natürlich fängst du dann das Träumen und das Erzählen an. Und wir hatten das ja schon mal, ne? Wenn du eine Geschichte erzählst, dann stellst du dich im besten Fall als etwas Besseres dar, also in positivem Licht, ne? So nach dem Motto, hey, ich habe jetzt jemanden umgebracht, macht man nicht, ne? Aber hey, ich habe jemanden aus dem Bordell gerettet, finde ich stark.
Absolut.
Kairo, Indien.
Und dann noch ein englisches Kind.
Natürlich.
Natürlich. Fakt ist, du kommst wieder zurück nach England nach kurzer Zeit, bist wieder in London und wirst erstmal zum Lieutenant befördert, ist ja klar. Logisch.
Ja.
Außerdem lernst du in London Frederick Marshman Bailey kennen. F.M. Bailey ist ein relativ bekannter englischer Spion, Agent, halt sowas, der viel so in internationalen Konflikten unterwegs war, viele Sprachen sprach, sehr viel vermittelt hat. Zu dem kommen wir auch noch.
Ein Oxymoron ist doch ein Wort, was sich widerspricht, ne?
Ja.
Ein relativ bekannter Spion. Natürlich wahrscheinlich nicht zu dieser Zeit. Aber
nicht zu dieser Zeit, ja, genau. Er ist auch nicht so, er ist eher, ich weiß nicht, wie man das nennen würde. Was steht denn auf seiner Wikipedia-Seite? Wir können ja mal gucken. Auf seiner Wikipedia-Seite steht, er ist Offizier, Erforscher von Tibet und Sammler von Schmetterlingen und Vögeln. Als politischer Offizier war er zeitweise im verdeckten Einsatz in Turkestan unterwegs.
Ah ja.
Also damit ist, glaube ich, alles gesagt. Den habe ich eigentlich nur hier drin, weil ich weil er Hunde importiert hat nach Europa aus Tibet. Deswegen gibt es die Lhasa Apso, das sind diese kleinen Wuschelhunde.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Die hat er nach Großbritannien gebracht.
Natürlich hat er das.
Deswegen ist er hier drin, wie gesagt, Prominenz halt, ne?
Natürlich.
Und er war gemeinsam mit dir auf Tibet-Reise später in deinem Leben. Mhm. Aber dazu kommen wir noch. Wir gehen erstmal ins Jahr 1902. Denn da wirst du versetzt. Und zwar nach Ostafrika. Aus der britischen Kolonie in Indien geht es jetzt also in die britische Kolonie nach Britisch-Ostafrika. Das ist zu großen Teilen das heutige Kenia. Mhm. Und dort geht es für dich auch hin, nämlich nach Nairobi. Über deine Zeit in Nairobi und an anderen Orten in Britisch-Ostafrika gibt es verschiedene Aussagen von dir auch, was du da so gemacht hast. Angeblich hattest du das Kommando für den Außenposten Fort Hall. Das ist aber so nirgends überliefert. Du schreibst auch mehrfach in deinem Tagebuch, dass du zahlreiche Soldaten kommandiert hast, was auch nicht überliefert ist. In jedem Fall warst du dazu eingeteilt, irgendwo mitzuhelfen und hattest da so deine Rolle. Mhm. Was du über dich selbst schreibst, was du da gemacht hast zu der Zeit, ist, du bist losgezogen mit den Soldaten, die unter deinem Kommando standen, bist in so ein Dorf gegangen von den damaligen Einwohnern dort, das waren die Kikuyu, und hast die einfach alle umgebracht.
Okay. Aber das ist, was ich jetzt selber sage, oder das ist was?
Das ist, was du selber sagst, ja.
Und da sind wir wieder an der Stelle, ne? Sollte man sich selber quasi in schlechtes Licht stellen oder ist das in dem Kontext was Positives, weil, hey, ich gehe da hin und mach mal hier, ich zeig dir, wo der Hase läuft.
Du, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, wieso man das behaupten soll. Es gibt überhaupt keine Aufzeichnungen darüber oder auch gar keine Anhaltspunkte darüber, dass du und deine Männer, die du ja gar nicht kommandiert hast,
ja, ja,
1500 Menschen umgebracht haben angeblich in Dörfern in Kenia. Das ist überhaupt nicht überliefert.
Und warum sollte man das auch tun, ne?
Warum sollte man das auch tun? Aber zum Thema Völkermord kommen wir noch.
Ach ja, was man halt so macht.
Weil du begehst natürlich wirklich noch einen, ist ja logisch. Aber was du wirklich gemacht hast, anstatt den Völkermord, den du gerne begangen hättest, offenbar, anstatt ihn zu begehen, hast du Folgendes getan. Du hast die meiste Zeit in der Stube verbracht und hast kartiert. Du warst fürs Kartenzeichnen zuständig. Und du bist dann da ein paar Jahre und 1904 gehst du jagen in Kenia und du entdeckst ein Tier, das du noch nicht kennst. Und dieses Tier schießt du und schickst die Tierhäute nach England zu Experten und die sagen dir, herzlichen Glückwunsch, sie haben ein neues Tier entdeckt, das Riesenwaldschwein.
Das Riesenwaldschwein.
Stimmt das?
Das Riesenwaldschwein. Ich habe etwas geschossen, es wurde nach England eingeschickt, um zu überprüfen und sie haben anhand der Überreste sagen können, dieses Tier gibt es noch nicht und es ist ein Riesenwaldschwein. Das ist die Geschichte.
Das ist die Geschichte.
Ich sage, das stimmt zu 50%.
Was davon stimmt nicht?
Ich sage, ich habe was eingeschickt und ich habe nie eine Antwort gekriegt.
Tatsächlich gibt es das Hylochoreus meinerzageni, das Riesenwaldschwein.
Okay, tatsächlich, alles klar.
Es ist nach dir benannt, du hast es entdeckt.
Das meinerzageni.
In Kenia.
Was man halt so macht.
Absolut. Das Problem ist, du hast nicht nur das Riesenwaldschwein geschossen, sondern du hast auch auf Menschen geschossen. Und da kommen wir jetzt zu der wohl schwierigsten Etappe deines Lebens. Denn Etappe. Ja, es sind viele Etappen, die wir hier durchschreiten. Und die ist hier wirklich, glaube ich, die schlimmste. 1905 bist du im Nandi Fort, im Hochland von Kenia. Das heißt, es gibt da im Westen Kenias gibt es so einen Bereich, der heißt Nandi-Gebiet. Das ist relativ weit oben und du hast da die Aufgabe, im Stab mitzuhelfen, du bist der Adjutant, weil da soll eine Eisenbahn gebaut werden und zwar von Kenia nach Uganda. Und das geht aber mitten durch das Gebiet, wo die Nandi wohnen. Und die Nandi finden das naturgemäß scheiße, dass jemand kommt, ohne zu fragen und denen eine Eisenbahn vor die Haustür stellt.
Ja, absolut.
Und
das ist der Moment, wo wir es durchschießen?
Und das ist der Moment, wo du sagst, Leute, das geht so nicht, wir müssen irgendwie das Problem lösen. So, und deswegen sagst du, wir können nicht zulassen, dass unsere Leute, die die Eisenbahn bauen, von den Nandi angegriffen werden. Wir werden uns jetzt zu Friedensgesprächen treffen mit denen und ich übernehme die Führung dabei.
Keine gute Idee.
Was ist das, was kannst du machen bei einem Friedensgespräch, was jegliche Chancen auf Frieden ausräumt?
Naja, erstmal darauf bestehen, dass ich das durchziehe, was ich machen möchte und dass die anderen ja zugucken dürfen. Nee, also ich denke mal, ich weiß ja nicht, ob unser Richard auch so ein Weiberheld ist, der vielleicht auch noch von dem Stammesführer irgendwie Tochter verführt.
Ah, zum Thema Weiberheld kommen wir auch noch. Das ist auch kein ganz so ruhmreiches Kapitel. Nee, es passiert Folgendes. Er kommt da mit 25 Kriegern, also dieser Führer der Nandi, der sogenannte Lai Bon, so heißt der Älteste oder sowas. Und der kommt und hat 25 Krieger dabei und du schüttelst ihm mit rechts die Hand und mit links holst du deine Waffe raus und schießt ihm in den Kopf.
Ah ja, klassisch.
So, dann duckst du dich weg. Die 25 Krieger holen ihre Pfeile und Bögen raus. Und hinter dir steht ein vollgeladenes Maschinengewehr und alle 25 Krieger werden niedergemetzelt.
Ich vergaß, dass wir schon in dieser Zeit sind, wo wir, sag mal, den Leuten, was Technik angeht, gegebenenfalls ordentlich überlegen sind. Und weißt du, schon eine Pistole gegen Bogen ist schon meistens effektiver, aber ein Maschinengewehr ist nochmal was anderes.
Ja, das Problem ist, es wird noch ein bisschen abartiger als das, denn du machst aus der ganzen Sache natürlich eine ganz andere Nummer. Du bist natürlich angegriffen worden, ist klar.
Na klar, ja. Ja.
Du hast aus Notwehr gehandelt, du hattest zum Glück aus Versehen 5 Leute mit Maschinengewehr dabei, das ist schon hilfreich.
Ja, man nimmt die ja als Schutz mit, weil man ahnt ja, dass der Gegenüber ja gegebenenfalls aggressiv sein könnte. Das ist ja das gleiche Problem wie in den USA heutzutage, ja, bei jeder Begegnung musst du davon ausgehen, dass der Gegenüber eine Pistole zieht, deswegen nimmst du ein Maschinengewehr mit.
Das Problem ist, du hast noch mehr mitgenommen. Und zwar hast du auch diverse medizinische Instrumente mitgenommen, um von den Nandi die Köpfe abzuhacken, ein paar Finger mitzunehmen, deren ganzen Anziehsachen, Speere, Kopfbedeckungen, Sandalen, Schwerter und sowas, sammelst alles ein, nimmst das mit nach London und übergibst das dem britischen Museum, wo das auch bis 2010 im Übrigen ausgestellt worden ist, bevor 2010 man sich entschieden hat, war vielleicht doch nicht die beste Idee, wir geben die Sachen zurück.
Entschuldige, du hast Köpfe gesagt.
Ja.
Haben wir die Schrumpfköpfe irgendwie aus Afrika mitgenommen, also die Technik von menschlichen Köpfen, Schrumpfköpfe zu machen, zufälligerweise?
Schädel, nur Schädel.
Ach, nur die Schädel, okay. Das macht's besser.
Es gibt im Übrigen immer noch, bis heute, einen dieser Schädel im englischen Museum in London. Und die Sache war damit tatsächlich noch gar nicht beendet, denn der richtige Feldzug ging dann erst los. Also man hat über 1100 Nandi ermordet, man hat über 5000 Hütten in Brand gesetzt, zehntausende Tiere wurden geraubt. Also das muss man hier dazu sagen, weil das schon eines der relevanten Verbrechen, die in britisch Ostafrika begangen worden sind, ist.
Eins von vielen muss man auch noch zugeben. Also nicht nur jetzt, Großbritannien oder beziehungsweise England oder wie auch immer in das Ganze zu nehmen, sondern man kann auch einfach komplett sich Europa anschauen und ich glaube, da ist kein oder kaum ein Land irgendwie von Schuld befreit, was solche Geschichten angeht.
Absolut nicht. Und tatsächlich ist, was ja noch schwieriger ist, ist es ja so, dass das, was du da getan hast, natürlich überhaupt nicht bestraft wurde.
Nö, warum also, auch? Ja.
Du hast sogar ein Abzeichen dafür bekommen.
Ja, man kann jetzt die Eisenbahn bauen. Also jetzt wird sich gar keiner mehr wehren, wenn niemand mehr da ist, der lebt. Also, schön.
Also, die britische Regierung sagt, das war ein Akt britischen Heldentums.
Ja, klar.
Und du wirst zwar dreimal von Untersuchungskommissionen überprüft, darauf, was du da gemacht hast, musst ein paar Fragen beantworten, aber jedes Mal kommt raus, Herr Meinertshagen hat ehrenhaft gehandelt.
Ja, natürlich, er hat sich auch nur verteidigt.
So ist das, ja. Also es wurde nur zurückgeschossen, auch dazu kommen wir noch.
Ja.
In jedem Fall wirst du trotzdem aus Afrika abgezogen. Und zwar 1907. Und kommst zum 3. Bataillon der Royal Fusiliers nach Kapstadt.
Kapstadt.
Unsere nächste Station ist Kapstadt. Und von dort geht es dann relativ schnell weiter. Du verlebst jetzt erstmal drei relativ ruhige Jahre. Es passiert nicht so ganz viel. Aber 1910 wirst du von der britischen Regierung als Spion eingesetzt, um ein russisches Fort auszuspähen auf der Krim.
Oh, wir gehen zurück auf die Krim. Alles klar, das ist wieder ein Stückchen, ne? Also da fliegen wir wieder locker paar tausend Kilometer gen Norden.
Genau so ist das. Und da frage ich dich jetzt, stimmt das?
Ich sage ja. Also mit der Krim ja. Mit der Spionageaktion wahrscheinlich weniger. Ich sage, ich bin auf der Krim, aber nicht als Spion.
Es stimmt leider nicht.
Ach, schade.
Also anders, es ist nicht zu bestätigen.
Wie so vieles, ja.
Es ist nicht zu bestätigen. Jetzt möchte ich, weil es geht jetzt direkt an den nächsten Ort weiter, dass du dir dieses Video her anguckst und zu Sekunde 52 gehst, bitte.
Ich öffne gerade die Opening Scene von Uncharted 2 auf der PlayStation 3 wahrscheinlich. 52 Sekunden. Ist es das, was ich denke? Ja, es ist das, was ich denke. Die Leute, die das Spiel gespielt haben und oder den Film mit Mark Wahlberg und Tom Holland gesehen haben, kennen diese Szene. Es ist genau. Ein Zug, es ist ein hängender Mann an einem Hang in einem Zug oder an einem Zug.
Also der Zug hängt quasi in der Luft, ist nur vorne noch auf den Gleisen und hinten hängt er runter. Und ganz hinten am herunterhängenden Zug hängt jemand.
Ja.
Ist dir das mal passiert?
Wenn es...
In Griechenland übrigens. Also nächste Station in Griechenland.
Wenn es einer fiktiven Person auf einer PlayStation 3 passieren kann, und zwar Nathan Drake. Wenn es einem Tom Holland auf der Kinoleinwand passieren kann und wenn es einem Tom Cruise in den neuesten Mission Impossible ebenfalls passieren kann, dann kann es mir auch passieren. Und auch in Griechenland.
Ist auch Quatsch. Schade. Das ist leider auch absoluter Quatsch. Leider ist es nicht so. Angeblich hast du nämlich sogar noch eine Frau gerettet aus einem fast herabfallenden Waggon im letzten Moment. Aber es ist für das Jahr 1910, als das passiert sein soll, in Griechenland überhaupt gar keinen Eisenbahnunfall dieser Art nachgewiesen.
Ich bin mir sicher, dass darauf Tom Cruise quasi Mission Impossible geschrieben hat. Er hat sich meiner Tage angeguckt und hat es einfach verfilmt.
Dazu kommen wir noch. Scheiße. Mehrfach. Sehr, sehr mehrfach. Mhm. Egal. Weiter geht's, nachdem du also in Kapstadt warst und nicht auf der Krim und nicht in Griechenland, geht's für dich jetzt nach Mauritius.
Mauritius.
Und auch da frage ich dich, stimmt das? Geht es für dich jetzt nach Mauritius?
Nach Mauritius. Auf Mauritius gibt es guten Tee und es gibt buddhistische Mönche. Ich glaube, es sind buddhistische Mönche. Ja, ich bin auf Mauritius.
Du bist auf Mauritius, völlig richtig. Du behauptest zwar, dass du ein Kommando inne hast, das stimmt überhaupt nicht, aber du bist dort. Und dort kannst du nämlich deinem Hobby frönen. Du hast da nicht so ganz viel zu tun. Das heißt,
Vögel
du schreibst auch. Dort, ganz genau, du schreibst dort deinen ersten Fachartikel über die Ornithologie. Den schreibst du auch wirklich. Mhm. Das ist verbrieft. Generell machst du dir einen Namen in der Vogelkunde. Also du bist schon jemand, wo man sagt, der hat Ahnung vom Thema. Der weiß Bescheid, was er da tut. Der meiner Zagen, der präpariert auch Vögel, also du präparierst auch Vögel, du schießt Vögel, präparierst sie und du entdeckst auch sogar neue Arten.
Ah ja, den Mauritianus birdus.
den Riesenwaldvogel.
Den Riesenwaldvogel.
Für dich geht's jetzt weiter nach Quetta. Oder Quetta, ich weiß es gar nicht.
Wie schreibt man das?
Q-U-E-T-T-A.
In Pakistan heutzutage.
Heute ist es Pakistan, damals war es Indien. Mhm. Und dort geht es für dich 1911 hin. Da gehst du ans Staff College und im gleichen Jahr heiratest du Armorel Leroy Lewis, deine Freundin. Mit der ist allerdings gar nicht so viel los. Das wird nämlich eine sehr kurze Ehe, weil du schon 1912 bei einer Prostituierten gesehen wirst, weshalb die Ehe wieder geschieden wird.
Und da muss ich gerettet werden. Aus dem Bordell.
Genau.
Ja, schade.
Schade kurzer aber Spaß. Auch. Ja. Wir kommen gleich noch zu weiteren
kurzen
Geschichten. Ja. Wir gehen ins Jahr 1913. Da bist du am Jagen und irgendetwas passiert. Wir wissen nicht genau, was. Es wird von einem Schusswaffenunfall geschrieben.
Ein Schusswaffenunfall.
Mhm. Ein Schusswaffenunfall. Nicht der einzige heute. Dazu kommen wir noch. Ich habe sehr viele, dazu kommen wir noch.
Ich merke schon, ja.
Auflösen
ich
müssen. Schon. Du triffst dein rechtes Auge aus Versehen mit einem Schrotkorn. Oh, okay. Aber es kann gerettet werden und du hast aber verminderte Sehkraft auf dem einen Auge jetzt. Du brauchst jetzt eine Brille.
Gibt es nähere Beschreibung des Unfalls? Weil ich frage mich, wie man sich selber ins Auge schießt mit einer Schrotflinte.
Ich frage mich das auch und ich kann es dir nicht sagen, nein.
Okay, schade.
Wir gehen in den Mai 1913, etwas später. Und du bist auf deinem Landsitz unterwegs, wo du nun mal so immer unterwegs bist.
Ich residiere und dort, ja.
Genau, du residierst und du gehst in deinen Stall, weil du möchtest ein bisschen Polo spielen.
Jawohl.
Und dann siehst du deine Ponys und stellst fest, die Ponys sind von Hausdiener, der sich um die Ponys kümmern soll, schlecht behandelt worden. Sehr schlecht behandelt worden. Und du sagst, das geht nicht. Nimmst deinen Poloschläger und erschlägst den Diener. Und da frage ich dich, stimmt das?
Also, ich sage, ja, es ist passiert, aber ich leugne es bis heute.
Umgekehrt, man weiß nicht wirklich, ob es passiert ist. Auf jeden Fall hast du es in deinem Tagebuch sehr stolz niedergeschrieben, dass du es getan hättest. Das hast du aber ja auch mit Massenmord bereits getan. Ja, insofern,
das muss nicht vieles bedeuten.
Nicht.
Ja, das muss nicht.
Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ganz out of character wäre es jetzt nicht.
Das stimmt.
Wir gehen ins Jahr 1914. Und für einen Briten bedeutet das natürlich eins, es beginnt der Erste Weltkrieg. Und für einen britischen Soldaten bedeutet das natürlich, es wird ernst. Und deshalb geht es für dich erneut nach Ostafrika.
Okay, wo geht's diesmal hin?
Nach Tanga.
Nach Tanga. Wo ist Tanga?
Ich habe das übrigens nachgeprüft, hat nichts mit dem Kleidungsstück zu tun. Das Kleidungsstück ist nicht nach diesem Ort benannt.
Ich sag mal so, warm wär's dort trotzdem, nehme ich mal an. Und ja. Deswegen wären Kleidungsstücke, die wenig Stoff beinhalten, wahrscheinlich trotzdem vorteilhaft.
Wäre trotzdem vorteilhaft, aber tatsächlich ist der Tanga aus Südamerika entstanden. Das
auch da
gehört
ist es
auch
warm.
Zu einer, genau, das gehört auch zu einer Heldentum-Recherche dazu, dass man guckt, wo kommt der Tanga her.
Es ist derselbe Längsgrad, wahrscheinlich.
Ja, das dürfte sich nicht viel tun. Dürfte sich nicht viel tun. Ihr macht als britisches Korps, ihr macht als sogenanntes Force B. Ihr seid die Force B. Unter General Arthur Aitken und ihr landet vor Tanga. Angeblich warst du auch dabei. Fakt ist, es geht komplett in die Hose. Es geht komplett in die Hose. Die britische Landung misslingt übel. Damals übrigens deutsch besetzt, ne? Deutsches Kolonialgebiet.
Ich wollte gerade sagen, das ist mal wieder ein Krieg, der sich, also natürlich in Europa auch ausspielt, aber sehr viel auf dem afrikanischen Kontinent, wo die Leute, die dort eigentlich leben, eigentlich am wenigsten mit zu tun haben, aber...
Richtig.
Ja.
Die Briten wollen dort landen und scheitern kolossal. 1500 Mann Verluste. Fast alle mussten wieder zurück auf die Schiffe, weil sie überhaupt gar keinen Brückenkopf etablieren konnten. Mhm. Und die Offensive komplett gescheitert. Du hingegen... bist natürlich unverletzt geblieben. Wahrscheinlich, weil du gar nicht dabei warst.
Weil ich nicht dabei war. Ich würde gerade sagen, also es ist ja eine gescheiterte Invasion, also war ich nicht dabei.
Wobei, du warst irgendwo da zumindest in der Nähe. Denn du wirst an Land geschickt und sollst mit den Deutschen verhandeln, weil du kannst ja Deutsch,
ja,
weil du warst stimmt. Ja in Köln und in Bremen. Und du sollst mit denen verhandeln, dass die aufhören zu schießen und dass man ein paar Gefangene und Verwundete austauscht. Das sollst du erreichen. Inwieweit das geklappt hat, könnte ich tatsächlich gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist eine katastrophale Niederlage. Du stellst dich übrigens vor als Chef der militärischen Aufklärung, was überhaupt nicht stimmte.
Kennst du das Meme Fuck You Tony?
Ja, kenne ich.
So stelle ich mir das vor. Also ich sitze auf dem Schiff und schreie, hallo, könnt ihr bitte aufhören zu schießen? Und die so, wie heißt du? Oder sage ich, Richard. Fick dich, Richard.
Das könnte man, das tun wir in die Beschreibung. Fuck you, Tony.
Fuck you, Tony. Entschuldigung, ist mir gerade nur so eingefallen, weil genau so eine Situation kann ich mir gut vorstellen bei unserem Charakter, denn zu mehr ist er wahrscheinlich auch nicht imstande.
Ich weiß es tatsächlich nicht. Auf jeden Fall sind die diplomatischen Bemühungen da nicht besonders erklecklich gewesen. Wobei es für dich tatsächlich natürlich nach oben geht, ist ja klar, ja. Im September 1915 nämlich wirst du zum Major befördert. Du bist jetzt Major.
Major Meinerzhagen.
Und Tatsächlich schaffst du es dann auch, Chef der militärischen Aufklärung des britischen Ostafrika-Korps zu werden. Und da frage ich dich, stimmt das?
Das Schlimme ist, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, weil wir stolpern gerade von Missgeschick, zu ist nicht passiert, aber ich habe es trotzdem erzählt und ich glaube, wir sind hier in einer Situation, wo der gute Weihnachtshagen sehr viel Ruhm bekommt für Dinge, die er nichts getan hat und dementsprechend auch aufsteigt. Und das ist dieses Peter-Prinzip auch noch, weißt du? Du machst, also normalerweise wäre es Peter-Prinzip, wo du Sachen machst, bis du an der Position bist, wo du zu dumm dafür bist und dann trotzdem an dieser Position bist. Ich glaube, wir sind der Peter, der ganz unten schon hätte aufhören müssen, aber immer nach oben weiter steigt. Ich sage, das stimmt.
Es stimmt.
Natürlich
stimmt. Es stimmt. Du nutzt deine neue Position und baust einen Spionagering in Ostafrika auf, der Informationen von den Deutschen, also die Kolonialgebiete liegen ja sehr nah beieinander. Und die Schwarzen können die Grenze überqueren, weil die sind ja nicht, die fallen ja nicht auf. Wenn da jetzt ein weißer Engländer die Grenze überquert, dann fällt das natürlich hingeguckt. Auf. Da wird natürlich genauer hingeguckt. Insofern baust du einen Spionagering aus Menschen, die in Britisch-Ostafrika leben und die dann in Deutsch-Ostafrika etwas spionieren sollen. Was auch immer. Ist ja auch erstmal egal.
Und an dieser Stelle machen wir jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, dass Tom Cruise und Mission Impossible von uns inspiriert waren. Lassen wir uns inspirieren, weil ich bin mir ganz sicher, dass der gute Meinerzeigen Sherlock Holmes gelesen hat. Da gab es das Spionagenetzwerk von Obdachlosen.
Stimmt.
Und sowas hat er sich wahrscheinlich abgeguckt. Ich glaube nicht, dass
war der gute Meinerzeigen. So, waren es nicht Kinder bei?
Ich glaube, Kinder und Obdachlose, glaube ich.
Obdachlose auch, ja. Ja, richtig. Ja.
Aber ich glaube, so belesen war der gute nicht, oder? Sherlock Holmes Bücher kamen, glaube ich, 20 Jahre vorher. 20, 30 Jahre.
Ja, war auf jeden Fall schon draußen. Das Ding ist folgendes. Die Pläne, die du ausspionieren sollst von den Deutschen, die kommen irgendwie nie bei dir an. Dein Spionagering funktioniert irgendwie nicht so richtig.
Komisch.
Komischerweise scheinen aber die Deutschen weitreichende Informationen zu haben darüber, was die Briten so tun.
Komisch.
Wie kommt das denn?
Sind die Agenten etwa Doppelagenten?
Also ich möchte eine Sache dazu sagen, die auch die Intelligenz unseres Mannes durchaus in Frage stellt. Mhm. Die Leute, die du da anheuerst, die für dich spionieren sollen, sind Mitglieder der NANDI.
Unangenehm. Unangenehm. Gut, ich glaube,
also, das ist so bescheuert. Du hast 10 Jahre vorher hast du die komplett wegmassakriert, hast den Anführer erschossen, hast Trophäen von denen gesammelt und nach England geschickt und ausgestellt.
Und jetzt spioniert er für mich.
Helft mir doch mal.
Ja, jetzt spioniert ihr für mich die Deutschen aus. Natürlich machen wir das, Herr Meinerzhagen. Selbstverständlich.
Wie viel Geld geben Sie?
Für das, also, Doppelte machen wir's.
Ey, da packst du dir einen Kopf. Wie blöd kann man sein?
Ja, kann man.
Und das Beste ist, du denkst dir, pass auf, ich bin ja hier militärische Aufklärung. Ich bin Chefspion. Mhm. Ich destabilisiere jetzt die Wirtschaft von Deutsch-Ostafrika. Wenn das hier schon alles nicht klappt, dann mache ich das jetzt. Und zwar machst du Folgendes. Du baust eine Fälscherwerkstatt auf.
Um Himmels Willen, ja.
Und fälscht die deutsche 20-Rupien-Banknote, die in Deutsch-Ostafrika verwendet wird. Und schwärmst damit den Markt, um das Geld zu entwerten.
Also machen wir einen Reis.
Wir machen einen Reis, ganz genau. Mhm. Wir machen Blüten. Und angeblich millionenfach, ja, absolut mehrere Millionen Exemplare, die du da eingebracht hast, die komplett die gesamte Wirtschaft von Deutsch-Ostafrika destabilisiert haben. Fakt ist, du hast einen Fehler gemacht.
Lass mich raten, es sind die falschen Scheine. Ich habe meine eigenen Landeskolonialscheine produziert und habe meinen eigenen Markt destabilisiert. Also was anderes kann ich mir ehrlicherweise nicht mehr vorstellen hier, ey.
Nee, es ist nicht ganz so blöd, aber schon immer noch blöd. Du hast vergessen, dass jeder Schein normalerweise eine unterschiedliche Seriennummer hat. Du hast bei jedem die gleiche genommen. Oh Gott,
ey. Ja, wir haben einen Intelligenzquotienten von Raumtemperatur.
Ja, das kann halt schon mal vorkommen. Ja, jedenfalls wirst du im November 1916, also nach nicht mal einem Jahr, dann schon wieder also abgezogen von dem Einsatz.
Ja, Task failed successfully, würde ich sagen.
Absolut. Ja, du machst ein paar Monate Ruhe, weiß nicht, wen du noch so erschlagen oder erschossen oder sonst was hast. Auf jeden Fall geht's für dich erst 1917 weiter, denn der Erste Weltkrieg läuft ja noch und das Land braucht Soldaten. Und für dich geht's wieder zurück nach Kairo.
Okay, da waren wir schon.
Da warst du ja schon oder vielleicht auch nicht, je nachdem.
Oder aber das ist echte Kairo dann.
Diesmal bist du jetzt in Kairo. Mhm. In Kairo. Und du wirst auch dort Chef der militärischen Aufklärung und führst dort zahlreiche Agenten, entschlüsselst deutsche Nachrichten, dass es nur so pfeift.
Ja,
und
klar.
Du installierst sogar eine Empfangsstation oben auf der Cheops-Pyramide und überlebst einen Flugzeugabsturz. Und da sage ich, stimmt das?
Ja. Ja, definitiv stimmt das. Also, ich habe die Enigma geknackt, bevor es sie gab. Na, natürlich nicht.
Also
das, anders. Das Flugzeugabsturz, den Absturz des Flugzeugs überleben, sage ich sogar, kann ich mir vorstellen. Aber nur, wenn ich das selbst geflogen bin, das Flugzeug.
Es gab kein Flugzeug. Also, du wirst natürlich nicht Chef der militärischen Aufklärung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du führst auch nicht zahlreiche Agenten. Das Dritte ist, du entschlüsselst auch keine deutschen Nachrichten, weil es gibt zwar schon deutsche Nachrichten, die entschlüsselt werden. Mhm. Das wird aber mit erbeuteten Codebüchern gemacht und zwar schon seit langem.
Auch also werden die nicht entschlüsselt, die werden einfach gelesen.
Werden einfach gelesen, ganz genau, ja. Und die Empfangsstation oben auf der Cheops-Pyramide, was ist damit?
Also, ich kann mir beim besten Willen vorstellen, dass ein guter Herr Meinertshagen auf die Pyramide klettern möchte, um da irgendwie eine Antenne hinzubauen. Aber dann verjagt wird. Das ist so meine realistische Einschätzung.
Tatsächlich ist es so, dass es eine Empfangsstation oben auf der Cheops-Pyramide gab.
Oh, wow.
Die war aber schon da, bevor du kamst.
Die haben die Aliens hingebaut mit den goldenen Deckeln quasi, ne? Ja.
Ja, richtig. Richtig.
Nein, aber
die aus Indiana Jones.
Die aus Indiana Jones, genau. Wo wir schon dabei sind.
Genau.
Nee, aber okay. Es gab tatsächlich eine Station, ja?
Die gab es. Da hast du aber gar nichts mit zu tun.
Ich finde schön, dass hinter dir quasi im Hintergrund die Pyramide mit dem goldenen Deckel quasi zu sehen ist.
Ist sie da, ja? In welcher Film ist das denn?
Nein. In deinem Schrank.
Ach, hier, da.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, nun, also das stimmte alles nicht. Was aber stimmt ist, du lernst Lawrence von Arabien kennen.
Ich lerne Lawrence from Arabien. Lawrence von Arabien kennen, okay.
Ihr teilt euch später sogar mal ein Büro.
Solange es nicht das Bett ist.
Das, so genau weiß ich es nicht. In jedem Fall, ja, mit wem du dir das Bett teilen musst, dazu kommen wir noch. Wir gehen ein bisschen rein in die aktuelle Situation im Jahr 1917, die dich dort erwartet, der du dort stationiert bist. Mhm. In Kairo sitzt das Kommando und im Moment ist die Front, um die es geht, wenn man sich in Kairo befindet, die Front in Gaza. Mhm. Dort wird aktuell gekämpft, denn das britische Expeditionskorps möchte ins damalige Palästina vorstoßen und das von den osmanischen Truppen nehmen, die dort mit den Deutschen das Gebiet kontrollieren.
Ja.
Das ist die Aufgabe. Jetzt stehen die Briten aber vor einem Problem. Einerseits Gaza selbst ist schwer verteidigt, da ist ein großes Fort. Und eine Flankierung auf der einen Seite ist unmöglich, weil da ist ja das Meer.
Ja.
Und eine Flankierung auf der anderen Seite ist unmöglich, denn da muss man durch die Wüste. Und das ist dann ein bisschen schwierig, wenn du so viele Truppen dann in der Wüste mit Wasser versorgen sollst.
Das heißt, du kannst eigentlich nur entweder von Norden, was aber nicht funktioniert, weil da auch das Schwarze Meer irgendwann mal ist. Und das meine ich ja auch alles irgendwie den Osmanen gehört.
Ja, du stehst schon quasi am Sinai. Also du stehst schon an der Meerenge.
Verstehe. Mhm.
Du hast zwei Optionen. Entweder frontal auf Gaza marschieren, auf das Fort und wirklich mit schweren Kämpfen, schweren Verlusten versuchen, das Fort zu erobern. Oder du gehst östlich über Beersheba. Beersheba ist eine Stadt, die sich in der Wüste befindet, die du aber nehmen musst, um durch die Wüste zu kommen, weil du das Wasser von dort brauchst.
Ich hätte noch eine alternative Lösung. Ich biete den Osmanen an, eine Eisenbahn zu bauen durch ihr Gebiet und gehe dann zu Friedensverhandlungen.
Gute Idee eigentlich.
Warum ist
er da nicht selber drauf gekommen? Ja, warum nicht? Ja, tatsächlich sind das die beiden Optionen. Und die Briten können sich nicht so richtig entscheiden, was sie tun sollen. Und deswegen sagst du, Leute, ich hab doch eine Idee. Macht euch doch keine Sorgen. Ich weiß doch, was wir jetzt machen. Und deshalb entscheidest du dich im September 1917 zu einer List.
seiner List.
Eine Kriegslist.
Mhm. Ja, ja.
Dem sogenannten Haversack Ruse. Eines der bekanntesten Ablenkungsmanöver tatsächlich des Ersten Weltkriegs. Und zwar passiert Folgendes. Ein britischer Offizier läuft da irgendwo durch so eine Stadt und verliert, in Anführungsstrichen, sehr absichtlich verliert er die, eine Provianttasche.
Okay.
Er verliert diese Provianttasche so, dass möglichst viele osmanische Soldaten oder Osmanen generell, die dort unterwegs sind, das sehen können.
Sind wir noch in der Theorie oder sind wir schon tatsächlich in der praktischen Ausführung?
Wir sind schon in der Umsetzung.
Okay.
Der britische Offizier verliert also seine Provianttasche, sehr auffällig. Dort drin befinden sich eine 20-Pfund-Note, ein Brief seiner Frau und die militärischen Planungen vom Kommandanten des Expeditionskorps, nämlich, ich glaube, General Allenby.
Okay.
So, da steht drin, liebe Leute, wir blasen den Angriff gegen Gaza ab, wir schieben den aufs Jahresende und wir machen aber einen Ablenkungsangriff gegen Beersheba.
Ist es so eine Geschichte, wie es zum D-Day gekommen ist? Also, beziehungsweise...
Absolut.
Wir sind in so einem Territorium, richtig?
Wir sind in so einem Territorium. Mhm. Das heißt, du sagst, wir machen nur einen Ablenkungsangriff gegen Beersheba und wir werfen dann gegen Ende des Jahres alles auf Gaza.
Mhm.
Und was dann natürlich passiert, ist, ihr werft alles auf Beersheba, weil die alle Truppen natürlich nach Gaza verlegen,
natürlich,
in der Erwartung, dass sie das verteidigen müssen, weil da der große Angriff kommt. Und ihr nehmt Beersheba sogar in einer in sehr kurzer Zeit. Ihr habt die Wasserversorgung in eurer Hand und könnt dann auf Gaza marschieren, weil ihr jetzt die Wasserversorgung in der Region kontrolliert und könnt sogar noch vor Weihnachten, also bevor ihr Gaza laut dem Plan überhaupt angreifen wolltet, könnt ihr sogar schon Jerusalem erobern. Das heißt, mit dieser List hat man es geschafft, diesen Krieg dort mehr oder weniger zu beenden. Jetzt muss ich aber natürlich noch sagen, stimmt das?
Ich sage ja, es stimmt, aber ich war nicht dabei.
Ganz genau, völlig richtig. Es ist genauso passiert, du hattest aber nichts damit zu tun.
Ja.
Du warst auch nicht Chef der militärischen Aufklärung, sondern du warst irgendein Aktenschwängel in der Zensurabteilung, der Karten zeichnen sollte. Das war deine Aufgabe. Du hattest nichts damit zu tun. Trotzdem ist die ganze Nummer verfilmt worden. Natürlich auch mit dir.
Natürlich, natürlich. Weißt du, du erwähnst schon zum zweiten Mal, dass ich dafür zuständig war, Karten zu zeichnen. Ich würde keiner Karte über den Weg trauen, den der gute Mann das gezeichnet hat. Wirklich. Keiner einzigen.
Er ist so ein bisschen wahrscheinlich, Will Smith ist Spaghetti.
Ja. Das trifft ganz gut.
Tatsächlich bist du wohl ein guter Kartenzeichner.
Ja, ja. Hab ich behauptet.
Wir haben noch eine lustige Anekdote. Und zwar über Fritz Frank. Fritz Frank ist angeblich ein deutscher Meisterspion, der unterwegs ist. Und sämtliche Sabotageakte, die den Briten passieren, werden Fritz Frank angelastet.
Mhm.
Jetzt dürfte jedem Außenstehenden ja klar sein, der ist ausgedacht. So erklärt man sich einfach Dinge, die nicht funktionieren. Ne?
Also das war doch Fritz Frank. Quasi ein Kobold. Oder beziehungsweise waren es
genau.
Kobolde oder waren es, doch, es waren glaube ich Kobolde, denen man zugeschrieben hat, dass im Zweiten Weltkrieg, wenn die Flugzeuge kaputt gegangen sind, obwohl man sie vorher getestet hat und überprüft hat, wenn ein Flugzeug abgestürzt ist, das muss ein Kobold gewesen sein.
Genau, das muss ein Kobold gewesen sein. Ein deutscher Kobold namens Fritz Frank. Ja, angeblich hast du natürlich aber auch mit dem Kontakt gehabt. Hast ihn auch nach dem Krieg sogar in Deutschland besucht und hast aus Versehen auch seine Frau erschossen übrigens.
Ah, aus Versehen. Ja.
Ja.
Gremlin, nicht Kobold übrigens. Die Kobolde waren übrigens die, wo man gehofft hat, dass man Silber findet und dann Silber in der Hand hatte, da hat man festgestellt, oh, es ist gar kein Silber, es ist Kobalt. Und ich habe aber Silber abgebaut, eine Mine, also muss es ja ein Kobold gewesen sein, der mir Silber gegen Kobalt quasi getauscht hat in meiner Tüte, in meiner Tasche.
Und deswegen heißt der Kobold Kobold.
Genau. Und
das wusste ich nicht.
Und an den Flugzeugen waren es die Gremlins. Nicht zu verwechseln mit den kein Wasser, kein Füttern nach Mitternacht und kein Sonnenlicht.
Der Erste Weltkrieg, er neigt sich dem Ende zu. Und 1918 geht's für dich mal wieder an eine neue Station in einem Land, wo du noch nicht warst.
Juhu.
Es geht nämlich nach Provins in Frankreich. Geschrieben wie die Provinz, nur mit S am Ende.
Ja.
Dort befindet sich nämlich das alliierte Hauptquartier im Ersten Weltkrieg befindet sich dort das alliierte Hauptquartier, zumindest im Jahr 1918. Und dort arbeitest du zu dieser Zeit. Aber zwischenzeitlich kehrst du auch nochmal nach England zurück, denn der König hat dich zu sich beordert.
Der König hat mich zu sich beordert, natürlich. Er möchte mich zum Ritter schlagen für meine außergewöhnlichen, außerordentlichen Spionagearbeiten im Ersten Weltkrieg.
Ja, du bist auf jeden Fall Ritter. Also du wirst auf jeden Fall irgendwann Ritter. Ich weiß nicht, wann du genau es geworden bist, ja. Aber ja, du wirst, du, selbstverständlich bist du CBE.
Bei Spaceballs vielleicht.
Du weißt ja, der europäische Adel ist in sich dann doch verbunden untereinander. Man kennt sich.
Ja, ja, also auch das mit den Vögeln.
Mhm, richtig. Und so gibt es zwischen den verschiedenen Adelsgeschlechtern Europas durchaus noch positive Verbindungen. Man mag sich generell noch. Mhm. Und man ist ja auch jetzt gerade im Jahr 1918 in einer Zeit, wo es dem Adel durchaus an den Kragen geht. Also die Deutschen sind jetzt auch schon langsam böse.
Ja, ja.
Die Österreich-Ungarn sind böse. Die Russen sind auch böse gegenüber ihrem Zaren. Und genau das ist der Punkt, weshalb dich der König zu sich holt. Denn der russische Zar Nikolaus II. Wurde abgesetzt und nach Sibirien geschickt.
Mhm.
Soweit so schlecht.
Ja.
Nun wird er mit seiner Familie in Jekaterinburg gefangen gehalten. Und die weißen Truppen, also quasi die Konterrevolutionäre gegen die Bolschewiki, rücken auf Jekaterinburg vor und der Zar ist in großer Gefahr, denn der König befürchtet, dass die Bolschewiki Nikolaus II. Umbringen könnten, damit der Zar nicht dem Feind in die Hände fällt, der dann wiederum mit dem Zaren an der Spitze eine Konterrevolution unternehmen könnte.
Brauchen wir eine Extraction Mission?
Absolut.
Jawohl. Ich bin bereit. Mein Körper ist so bereit wie noch nie. Ich dringe überall rein und hole den Zaren.
Stimmt das?
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich kenne mich mit der russischen Geschichte sehr wenig aus. Ich sage, die Dinge sind passiert, aber ich habe nur davon gehört.
Also, du selbst schreibst in einem deiner Tagebücher, dass du dorthin geflogen bist mit einem Doppeldecker.
Mhm.
Du beschreibst sogar auch das genaue Modell des Doppeldeckers.
Mhm.
Und du hattest in genau diesem Modell des Doppeldeckers genau einen Sitz frei. Du konntest gar nicht die Zarenfamilie befreien, weil du bist mit einem Flugzeug geflogen, das nur einen Sitz hatte.
Mhm,
also,
ich verstehe.
Außerdem ist auch in der Geschichtsschreibung nichts darüber bekannt, dass es Befreiungsversuche gegeben hätte. Mhm. Denn genau das im Übrigen, was ich gerade gesagt habe, ist passiert. Also die Bolschewiki haben den Zaren umgebracht und seine ganze Familie umgebracht und den Hund, der ja wirklich nun gar nichts dafür kann.
Was kann der Hund dafür?
Und haben die alle erschossen und genau aus dem Grund, dass die quasi nicht in die, der weißen Armee in, oder den weißen Truppen in die Hände fallen.
Also bin ich gescheitert?
Ne, du hast überhaupt nichts damit zu tun. Die sind
ich bin gescheitert.
Du warst auch nie beim König.
Ich bin gescheitert. Ich möchte übrigens an dieser Stelle, Philipp, sagen, ich möchte zukünftig, also kurz bevor wir, also wenn wir schon sehr alt werden, und da möchte ich ein Buch schreiben, wo wir beide in der Weltgeschichte überall mitgemischt haben. Und ich meine, wir sammeln ja so ein bisschen Geschichtswissen an jetzt über die Jahre, ne? Und also nicht nur über die Helden im Jahre, sondern auch generell in unserem Leben. Und es werden ja noch viele verschiedene Dinge ja in der Weltgeschichte passieren, wo wir potenziell hätten mitmischen können. Und ich wünsche mir, dass wir entweder ein Buch oder so zwei, also jeweils eine Autobiografie schreiben, wo wir, keine Ahnung, der Ukraine zum Gegenangriff gegen Russland verholfen haben. Oder dass wir irgendwie den, wir waren dabei, als der venezuelanische Präsident entführt wurde. Wir waren dabei. So, sowas möchte ich schreiben.
Und ja, doch, ist eigentlich cool, ja.
Und
da finden wir bestimmt Rollen, die wir einnehmen können.
Und dann am Ende des Buches, weißt du, so einfach Grüße an Richard Meinerzhagen. So nur diesen einen Satz. Und den Rest muss
in Erinnerung.
Dann, in Erinnerung, genau. Erinnerung. In ewiger Erinnerung an Richard von Meiner Zagen. Und dann kann sich der Leser dann oder die Leserin jeweils dann überlegen, was davon gestimmt hat.
Ja, man muss sich bilden heutzutage. Das ist wichtig.
Ich meine, von entgleisten Zügen kann ich ja auch reden.
So, und das ist dann aber der entgleiste Zug ist dann aber Zug von Compiègne, wo die Waffenstillstandsvereinbarung im Zweiten Weltkrieg unterschrieben worden ist. Das ist
Ach,
der Erste Weltkrieg, ich habe es gerade gesagt, nähert sich dem Ende, aber er geht jetzt auch zu Ende. Und zwar am 11. November 1918. Dort wirst du nämlich darum gebeten, die deutsche Kapitulationserklärung zu Feldmarschall Douglas Haig zu bringen.
Ja, ja,
natürlich. Allerdings ist auf der Fahrt dein Auto explodiert.
Es ist explodiert, ja. Es war
einfach so passiert, ne?
Das lag daran, ich hatte damals schon ein E-Auto. Und damals waren die Batterien halt echt instabil.
Einfach nur so eine AAA-Batterie. Eine.
Das ist wie so ein Kondensator geplatzt ist.
Ja, also du überlebst schwer verwundet die Explosion deines Autos, kommst irgendwie dazu, auf einem Lastwagen mitzufahren und überbringst dann Feldmarschall Douglas Haig das Dokument, die Kapitulationserklärung. Stimmt das?
Ich hatte damals schon ein E-Auto, sag ich dir nur.
Man weiß es nicht. Es ist nicht widerlegt, sagen wir
es
mal so.
Es ist nicht widerlegt. Okay, das ist stark. Also es ist nicht widerlegt, finde ich, ist ein starkes Argument.
Also in dieser Geschichte ist das ein sehr starkes Argument.
Also ich finde, danach kann man auch leben.
Wir gehen ins Jahr 1919. Es beginnen die großen Friedenskonferenzen in Paris, wo es darum geht, wie ordnen wir Europa nach dem großen Krieg neu. Und dort bist du auch mit am Tisch. Du arbeitest für das britische Außenministerium und du bist insbesondere für die Frage Palästina, Israel und so weiter zuständig.
Also
denn
bin ich
ja jetzt schon.
Ja.
Es gibt ja jetzt schon zionistische Bestrebungen, einen israelischen Staat zu gründen, einen jüdischen Staat zu gründen auf dem Gebiet des damaligen Palästina oder der damaligen, jetzt ja quasi nicht mehr so richtig staatlichen Gebiet. Und du bist dort quasi der Konterpart von Lawrence von Arabien, denn der vertritt die Interessen der arabischen Bevölkerung und du vertrittst die Interessen der jüdischen Bevölkerung.
Wir duellieren uns.
Ganz genau.
Dein Ernst?
Nein, ihr duelliert euch nicht.
Es hätte doch gefehlt.
Ein Rededuell vielleicht.
Ein Rededuell, schade.
Jetzt passiert Folgendes. Die britische Besatzungsmacht, wir haben das ja erobert in dieser wunderschönen Haversack-Ruse-List. Und die britische Regierung hat sowohl den Arabern als auch den Juden relativ weitgehende Zusagen gemacht, die aber überhaupt nicht eingehalten werden konnten. Sie haben teilweise denen die gleichen Gebiete versprochen.
Ja, klar.
Das kann natürlich jetzt so nicht funktionieren. Insofern musst du jetzt mit Lawrence von Arabien das Ding durchverhandeln. Im Übrigen sehr lustig, dass da niemand am Tisch sitzt, der aus einer dieser beiden Gruppen kommt, aber gut.
Ist klassisch.
Sehr klassisch. In jedem Fall sorgt das dafür, dass sich bis heute der Nahostkonflikt hält, weil das damals nicht ordentlich gelöst worden ist und da saß Richard Meinerzhagen am Tisch.
Bevor du fragst, ob das wahr ist oder nicht, ich sage ja. Also in allem, was jetzt bisher passiert ist, ja, und die ganze, eben der Konflikt, der jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme weiterhin stattfindet, ich sage ja, Richard von Meinerzhagen ist schuld an dem Bums.
Und das ist richtig.
Jawohl.
Also wir besuchen wirklich die am heißesten diskutierten Orte der Welt. Ja, ja. Wir sind gerade mitten im Nahostkonflikt, wir waren schon auf der Krim. Also Berlin kommt noch.
Ja. Also hat er aber doch ordentlich zu leben, wenn er noch Berlin mitnehmen will.
Absolut. Wir gehen in den Herbst 1919 und du bist jetzt der Political Officer for Palestine. Mhm. Und deine Aufgabe ist, Vermittlung zwischen der britischen Militärregierung, die quasi immer noch das Gebiet besetzt hält, und den zivilen Behörden vor Ort. Also so eine Art Verbindungsoffizier. Mhm. Und das funktioniert sogar ganz gut. Du bist da relativ lange in diesem Posten und es funktioniert auch einigermaßen in Ordnung. Aber du bist ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Heißblütig.
Okay.
Und zwar passiert Folgendes. Du findest, die Offiziere der britischen Militärregierung sind Antisemiten. Und deshalb bist du so sauer, dass du dich direkt an den Außenminister Lord Curzon wendest. Der Außenminister sagt, Entschuldigung, es gibt hier ein Kommando und das haben sie nicht eingehalten. Also sie müssen jetzt erstmal, gehen sie mit ihrer Beschwerde doch zu Mr. Allenby, der hier zuständig ist für die britische Militärregierung. Und warum kommen sie hier direkt zu mir als Außenminister? Das gibt's doch wohl nicht. Und Allenby, der für dich verantwortlich ist, stellt fest, du hast dich bei seinem Chef über ihn beschwert und schmeißt dich raus.
Nachdem ich wahrscheinlich meine Argumente für das ganze Schlamassel heutzutage schon hervorgebracht habe, ne?
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja.
Aber wo sich eine Tür schließt, geht eine andere auf und in diesem Falle sogar zwei. 1921 bekommt Großbritannien einen neuen Kolonialminister, der dich umgehend in seine Behörde holt. Denn du hast ja Erfahrung
ja,
in
ja,
dem Bereich. Du weißt ja Bescheid. Mhm. Hast schon viele Menschen umgebracht. Da
ja,
muss
ja.
man, also was Maschinengewehre angeht, bist du eine Koryphäe. Der Kolonialminister heißt Winston Churchill.
Ach du Scheiße. Also ich muss sagen, ich lerne heute sehr, sehr viel, weil mir nicht bewusst war, welche Positionen der ein oder andere mal hatte in der Vergangenheit. Also ne, Winston Churchill ist mir bekannt nur aus Bereich Zweiter Weltkrieg. Ne? Also aus der Zeitspanne Zweiter Weltkrieg.
Aber ja, klar.
Ich hätte nie gedacht, dass er irgendwie für irgendwelche Kolonien zuständig war. Also habe mich damit nie beschäftigt gehabt. Aber ne, ich lerne heute sehr viel. Bin sehr gespannt, was noch alles passiert. Scheint ja nicht besser zu werden.
Nee. Aber du wirst zum Glück, also du bist ja 1878 bist du, glaube ich, geboren, ne? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, irgendwie 70er,
ne? Ja, 1878 bist du geboren. Insofern bist du für den Zweiten Weltkrieg, um da noch große Probleme zu verursachen, eigentlich zu alt. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Nun ja, vielleicht, egal. Du heiratest zum zweiten Mal. Und zwar Annie Jackson. Annie Jackson ist deine neue Ehefrau und wie du, riesiger Vogelfan, eine Ornithologin.
Oh. Wie lange dauert es, bis ich im Puff erwischt werde?
Das kommen wir noch. Das kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, wie es. Puff ist durchaus ein Begriff, wo ich sagen würde, der passt.
Also.
Aber dazu kommen wir noch. Also, du arbeitest im Kolonialministerium und bist wieder zuständig für den Bereich Palästina. Es stellt sich allerdings heraus, dass du womöglich unter Umständen Informationen aus dem Kolonialministerium an das zionistische Büro in London weitergegeben hast. Und das ist ja nur halt die andere Seite.
Ich bin der Freund von den Juden, ja. Haben wir schon festgestellt.
Genau. Und deshalb versetzt Churchill dich und du hast jetzt nicht mehr so wirklich was zu sagen. Du arbeitest dann noch ein bisschen da in nicht so relevanten Posten. Du konzentrierst dich jetzt mehr auf die Vögel, also Vögel präparieren, Vögel suchen, du fliegst durch den Nahen Osten, fliegst nach Nordafrika, du fliegst mal wieder nach Indien. Also du machst da viel in den Kolonien und oder nicht mehr Kolonien.
Mhm.
Du bist auf jeden Fall viel unterwegs, entdeckst viele neue Tiere, gehst jagen, machst viel mit deiner Frau und 1925 reichst du deinen Abschied ein und wirst frühzeitig pensioniert.
Das ist ja eigentlich eine gute Sache für die Welt.
Ja, in der Tat. Und du machst genauso weiter wie bisher, ja? Sehr viele wertvolle Vögel und so weiter und so fort. Sollte man meinen.
Tja.
Du bekommst mit deiner Frau 3 Kinder.
Mhm. Heißt einer von denen Daniel zufälligerweise oder kommt dann Richard zustande? Oder wissen wir nicht?
Keine Ahnung, wie die Kinder heißen tatsächlich. Mhm. Aber, wie sagt man so schön in der Politik, es kommt Wechselstimmung auf.
Wechselstimmung, schön.
Es kommt Wechselstimmung auf und jetzt willst du was von deiner Cousine.
Von meiner Cousine. Ich weiß nicht, was ich nur dazu sagen soll, ja.
Deine Cousine Theresa wohnt bei dir, zieht deine Kinder auf und nennt dich Onkel Dick.
Soweit so erwartungsmäßig.
Wird auch Ornithologin übrigens.
Ja, ja, wird viel gevögelt in dem Bums.
Absolut. Aber 1928 ändert sich dein Leben schlagartig, denn deine Frau ist ja noch da.
Ja, ja.
Und ihr seid ja auch noch zusammen. Und die Cousine ist ja, das ist ja, also das geht ja nicht, das ist ja, also,
ist ja nicht offiziell. Hat die Cousine einen Partner?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht.
Wenn sie einen hätte, es gab mal einen Engländer ein paar hundert Jahre vorher, der hat mit Engeln gesprochen und Frauentausch bekommen. Also,
stimmt.
Das könnte man ja vielleicht in seine Fußstapfen treten.
Könnte man versuchen, ja. Jedenfalls versuchst du einiges und das ist auch Teil des Problems. Eines Tages erschießt sich deine Frau ganz unglücklich beim Überprüfen ihres Revolvers.
Ja, schade.
Von oben.
Ja, sie hat sich vielleicht gekratzt am Kopf und kam da nicht dran, so, ne?
Von vorne.
An der vielleicht, oh, ganz einfach. Man hat ja so einen Scheitel.
Ich nicht.
Die Haut hat einen Scheitel, wo Haare rauswachsen würden.
Ach so, ja.
Vielleicht hat sie da geguckt, so, oh, habe ich denn jetzt noch den Scheitel, so sitzt da immer noch da, wo er sonst sitzt, oder hat sich verschoben, abgedrückt. Sie saß nicht auf dem Klo. Oder vielleicht auch doch.
Jedenfalls wissen wir nicht, was passiert ist, weil du und deine Frau waren die einzigen, die zu dieser Zeit anwesend waren.
Ja, ein Unfall.
Ein Unfall, der dich so sehr aus der Bahn wirft, dass du dich in eine psychiatrische Anstalt einweisen lässt, wo du ein Jahr lang bleibst.
Oh, ich dachte, ich werde von meiner Cousine gepflegt und gehegt.
Ja, da brauchst du ein bisschen Zeit für dich.
Ah, verstehe.
Stimmt das?
Ich sage ja, aber wie bei eigentlich jeder Frage von dir. Ich sage ja, sie ist gestorben. Ja, ich lande in der psychiatrischen Anstalt, aber nicht freiwillig.
Doch, tatsächlich ist das genauso gewesen. Wir gehen langsam aber sicher in die 1930er und in den 1930ern passiert für einen geübten Diplomaten wie dich ja etwas ganz Spannendes, und zwar kommen die Nazis langsam aber sicher in die Nähe der Macht und schließlich auch an die Macht. Du bist Mitglied der Anglo-German Association, also eine Truppe von Menschen, die die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und England ausbauen wollen. Das bist du aber schon. Genau, das bist du aber schon, bevor die Nazis an die Macht kommen, 1933. Gleichzeitig bist du aber auch Teil des Focus. Der Focus ist eine Gruppe, die gegen die Nazis arbeitet, rund um Winston Churchill, damals noch normaler Abgeordneter im britischen Unterhaus. Also dein Buddy Winston und du, ihr arbeitet gegen die Nazis, gleichzeitig arbeitest du für bessere wirtschaftlichen Austausch mit den Nazis. So fährst du zum Beispiel 1934 nach Deutschland und triffst Joachim von Ribbentrop zum Abendessen und triffst bei deinen mehreren Reisen nach Deutschland, ich meine, du hast den großen Vorteil, du sprichst Deutsch, im Gegensatz zu den meisten anderen Engländern, du triffst dort dreimal Adolf Hitler.
Du stellst jetzt die Frage, ob das stimmt oder nicht.
Ich stelle die Frage noch nicht, weil lass mich kurz noch den letzten, die Info loswerden, dass du bei dem letzten Treffen, das mit Adolf Hitler und Joachim von Ribbentrop gleichzeitig stattfindet, am 28. Juni 1939 in Berlin, hattest du eine geladene Pistole in der Tasche und später wirst du dir noch jahrelang vorwerfen, Hitler und Ribbentrop nicht erschossen zu haben bei dieser Gelegenheit.
Ach, das ist, also, hättest du das jetzt nicht gesagt zum Ende hin, hätte ich gesagt, ja, es kann sein. So, man sitzt am Tisch, man kommt irgendwie eben durch diese ganzen wirtschaftlichen Beziehungen und so weiter und so fort, man kommt ins Gespräch mit den Leuten, die quasi auf dem Weg zur Macht sind oder an die Macht gekommen sind. Man ahnt ja vielleicht schon, wohin es geht, aber man kann sich noch nicht ganz sicher sein, wohin es dann tatsächlich gehen wird. Das mit der geladenen Pistole am Tisch und Vorwürfe, sage ich, stimmt nicht und dementsprechend kill ich alle drei Treffen. Ich sag, es ist nicht passiert.
Wir können zwei Dinge sicher sagen. Erstens, die britische Botschaft in Berlin hat den Zugang zu Hitler deutlich kontrolliert, wer aus Großbritannien geht zu dem hin. Das haben die nicht nachweisen können.
Ja.
Und das Zweite ist, es gibt Akten, die besagen, am 28. Juni 1939 war Hitler nicht in Berlin, sondern in Berchtesgaden. Es wird also nicht wahr sein.
Schade. Hätten wir jemanden einen weiteren Konflikt quasi in die Schuhe schieben können.
Gut, müssen wir halt die britische Armee retten, würde ich sagen jetzt, oder?
Jawohl.
Operation Dynamo, sagt dir das was?
Dynamo kenne ich tatsächlich nicht, nein.
Operation Dynamo ist die Evakuierung der britischen Truppen aus Dünkirchen am Anfang des Zweiten Weltkriegs in 1940.
Ja. Okay, mir war der Name nicht bekannt, okay. Mhm.
Du warst das.
Ja. Alleine und persönlich. Ich habe vorher mit Leo Major in Belgien, ich glaube schon, Action gemacht und habe ich habe ihm beigebracht, wie man das macht und bin dann nach Dünkirchen gegangen.
Stimmt das?
Ich sage, ich hatte nie eine Uniform an, was nicht bedeutet, dass ich nicht als Spion unterwegs war. Nein, ich sage, ich war nicht dabei.
Also, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Es ist nicht überliefert, weil ja sehr viele Menschen auch mit privaten Booten gefahren sind und die rübergeholt haben und so, aber wahrscheinlich ist es nicht so.
Wo sind wir gerade? 40?
Wir sind 40, ja. Der Zweite Weltkrieg geht zu Ende. Du bist ja jetzt dann auch schon etwas älter. 1948 besuchst du den neu gegründeten Staat Israel. Du hast ja dein Ziel jetzt erreicht, einen jüdischen Staat zu gründen. Und sagst aber, du hast noch am Strand von Haifa gegen arabische Scharfschützen gekämpft. Also du bist 70, du hast Schwerarthritis, ne? Klar.
In Sarajevo hätte ich ihn auch noch erwartet, dass ich da gegen Sniper gekämpft habe.
Du bist jedenfalls auch 1953 nochmal in Israel und wirst empfangen, als wärst du ein hoher Staatsgast, ja? Also du hast viel getan für dieses Land und bist dort sehr, sehr beliebt gewesen.
Ja, ja, ich bin der König von Israel.
Du warst generell ein sehr beliebter und für die Geschichtsschreibung sehr wichtiger Mensch, weil du hast ja sehr viel erlebt. Und erst 2007 gibt es dann eine Biografie über dich von Brian Garfield, der sagt, das stimmt alles gar nicht. Ich habe das mal überprüft. Mhm. Alles, was der erzählt hat, ist Quatsch. Und das ist das auch, worauf diese Geschichte jetzt hier heute basiert. Nämlich darauf, dass der herausgefunden hat, vieles, vieles, auch aus der Geschichtsschreibung, stimmt nicht. Und dann gab es noch ein weiteres Problem. Und zwar 1919. Wir springen nochmal zurück, weil es jetzt nochmal um das Thema Vögel geht.
Jawohl.
Ich habe überlegt, ob ich dieses Thema jetzt nochmal so aufarbeite vollständig, aber ich muss es machen, weil es ist nochmal so bescheuert, dass man es machen muss. 1919 gehst du häufiger mal ins British Museum, Natural History Museum, und schaust dir da präparierte Vögel an.
Teil meines Hobbys, Teil meiner Arbeit. Alles soweit, das ist zum Beispiel glaubwürdig, ja.
Leider, immer wenn du da bist, verschwinden Vögel.
Das ist Transzendenz. Die werden in höhere Dimensionen quasi befördert, ja.
Tatsächlich ist es so, dass du einfach ins Museum gehst und Vögel klaust, präparierte Vögel klaust und sie dann...
Als meine eigenen ausstellst?
Du spendest die zurück.
Ach, no.
Du machst ein neues Etikett dran, dass du die geschossen hast und spendest die zurück.
Ey, das ist unfassbar.
Und das machst du auch noch woanders. Das machst du in Leningrad und das machst du auch in Paris und das machst du auch aus dem National History Museum in New York.
Das wäre natürlich schlau, diese ganzen Vögel quasi, die klaue ich in New York und spende die in London. Ich glaube, welche in London und spende die in Russland. Das wäre doch ein schönes Ding.
Ja, also...
Kultureller Austausch.
1993 kommt das alles raus.
Unfucking fassbar.
Und deswegen mussten tatsächlich drei Vogelarten gestrichen werden, weil sich herausstellte, die gibt's gar nicht, die hat er einfach erfunden.
Was soll ich noch dazu sagen?
Ich zitiere einen Satz aus dem Wikipedia-Artikel über dich, den ich schöner nicht hätte formulieren können. Die Aufarbeitung des Schadens, den Richard Meinerzhagen in der Ornithologie angerichtet hat, dauert an. Man weiß also gar nicht, was ist jetzt alles mal von dem gespendet worden und stimmt das überhaupt, was da draufsteht, ne? Also geschossen am und so. Man weiß gar nicht, ob die Vögel, die dort gesichtet worden sind von ihm und präpariert worden sind, überhaupt zu der Zeit geschossen wurden, wie er sagt. Weil teilweise gibt es Vögel, die sind 30 Jahre nicht gesehen worden, bis Richard Meinerzhagen wieder einen gefunden hat von der Art. Und jetzt sagt man, Moment mal, ist vielleicht einfach das ein altes Präparat, das er einfach mit einem neuen Zeitstempel versehen hat?
Und neuer Ort, ja klar.
Genau, neuer Ort. So, 30 Jahre später. Kann das sein? Man weiß es nicht so recht.
Unfassbar, ey. Es tut mir leid, unfassbar.
Du stirbst 1967 in London.
Endlich.
Aber du lebst weiter.
Ja, in dieser Episode.
Nicht nur in dieser Episode, sondern im ganz großen Kino. Nicht nur im 1987 erschienenen Film über das, was du mit dem Haversack Ruse gemacht hast. In den 30er Jahren triffst du einen Finanzkorrespondenten von der Nachrichtenagentur Reuters. Und dem erzählst du viele deiner Geschichten. Sehr viele deiner Geschichten. Und der beginnt Romane zu schreiben. Und dich nimmt er als Hauptperson. Einen britischen Agenten, der auf der ganzen Welt unterwegs ist, gegen böse fremde Mächte kämpft.
Nein, sich als Ornithologe bezeichnet.
Und dieser Finanzkorrespondent heißt Ian Fleming und der Charakter, der du bist, ist James Bond.
Oh nein. Nein.
Es ist so. Es tut mir sehr leid, aber es ist so.
Es gibt, wer war es denn nochmal? Es gibt ja eine Person, einen Schauspieler, meine ich. Mir fällt der Name gerade jetzt nicht ein. Doch, hilf mir. Der Schauspieler, der bei Herr der Ringe Saruman gespielt hat?
Christopher Lee.
Christopher Lee gilt auch als mit eine Inspiration, meine ich, für Bond. Ich hatte nämlich seine Geschichte, hatte ich nämlich auch schon mal mir angeguckt. in Hinblick auf Bond, weil er war ja bei der letzten Guillotine-Köpfung dabei, Christopher Lee.
Ja.
Und da waren noch so ein paar andere Sachen, die er quasi auch, sagen wir mal, verbrochen hat, aber eher im positiven Sinne. Und ich habe das nur aus dieser einen Perspektive immer gelesen und habe immer gedacht tatsächlich, dass es in diese Richtung geht. Aber du hast mir gerade gedacht, ich meine, ich bin kein großer 007-Mensch, aber du hast mir gerade alles zerstört. Du hast gerade komplett mein ganzes Weltbild zerstört, was das angeht.
Tatsächlich basiert James Bond nicht ausschließlich auf Richard Meinertshagen, aber ja, beispielsweise der Fakt, dass James Bond sich in vielen Filmen als und Büchern auch als Ornithologe bezeichnet, wenn er irgendwo mit seinem Feldstecher unterwegs ist, damit er eben nicht auffällt, das ist tatsächlich von Richard Meinertshagen übernommen und so die eine oder andere Geschichte auch. Die Basis für den Charakter James Bond haben wir heute kennengelernt und ich würde sagen, also James Bond ist sympathischer.
Also ich habe dazu nicht viel zu sagen mehr. Du hast gerade, wie gesagt, einen gewissen Teil meines Weltbilds komplett zerstört. Und ich habe heute sehr viel gelernt über Lügen und über sehr schlechte menschliche Eigenschaften. Aber auch über, diese James-Bond-Geschichte mag ich nicht. Philipp, das ist wieder so eine Geschichte, wo du mich zurücklässt mit dem Gedanken, gefällt mir nicht, will ich nicht.
Tja. Sorry, dass das die 100 sein muss, ja. Aber diese Geschichte, ja, mit all dem, was passiert, ja, das ist ja völliger Wahnsinn. Von A bis Z völliger Wahnsinn. Und dann auch noch James Bond. Was willst du mehr?
Gar nicht. Ich möchte das nicht mehr, Philipp. Philipp, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, das war eine gute 100, also plus minus 100, ne? Weil wir haben immer gesagt, das ist unsere reguläre 100, aber nicht unbedingt unsere 100-100, weil wir irgendwann bei 135 oder 36 mittlerweile sind mit allen Bonus-Episoden und allem drum und dran.
Stimmt.
Es war eine gute 100. Philipp, ich hasse alles daran. Das ist alles, was
dann
ich dazu
ich
sagen
alles,
möchte.
Dann habe ich alles erreicht. Dann habe ich alles erreicht. Ich danke dir sehr und ich danke euch sehr und ich hoffe, wir fliegen noch ein bisschen durch die Welt mit Indiana Jones Theme von A
absolut
nach B nach C. Dankeschön.
Das werden wir tun. Bis dahin. Das war Heldendum von und mit Philipp Kalweit und Daniel Klapier mit Musik von Enrico Waschenko. Hat dir die Folge gefallen? Dann lasst uns gerne eine Bewertung da oder unterstützt uns via Steady. Jede schmale Taler hilft uns, die laufenden Kosten zu decken. Aber vor allem wollen wir uns mit dir austauschen, ob in den Kommentaren bei Spotify, auf Instagram oder live in unserem Discord. Und für den Quickie zwischendurch gibt es jetzt unseren Newsletter. Alle Links und Infos findest du ganz bequem direkt in den Shownotes.